Ja, einen wunderschönen guten Vormittag. Ich habe euch ein Bild zum Anfang mitgebracht. Das sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber es ist 2 Jahre alt. Wer weiß, was das für ein Bild ist? Was ist da gewesen?
Ja.
Genau, es war genau vor, also im Februar vor 2 Jahren. Wurden wir von euch mit dem Segen Gottes entlassen aus der Huttumer Gemeinde, natürlich aus einem Grund, nach Vilshofen zu gehen und dort Gemeinde zu gründen. Und jetzt sind schon 2 Jahre rum und ich habe mir gedacht, immer wieder wollte ich Bericht erstatten, aber es hat mal nicht geklappt, ja, dann war die Zeit zu kurz, dann ist es mal ausgefallen. Und deswegen möchte ich die Predigt heute zweierlei Weise nutzen. Einmal, ja, um zu predigen aus Gottes Wort, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen ja, Bericht zu erstatten aus Vilshofen, was wir erlebt haben, wie es uns in diesen 2 Jahren bis jetzt ging. Ja, wir hatten bis jetzt eine spannende Reise und besonders im letzten halben Jahr gab es also für mich viele innere Kämpfe. Deshalb möchte ich euch eben auch mit auf diese Reise nehmen, euch davon erzählen und auch zeigen, wie Gott sich trotzdem wirklich wunderbar verherrlicht. Genau, betiteln möchte ich diese Predigt mit: Gib nicht auf, harre aus. Gib nicht auf, harre aus. Und als Zweitbeispiel möchte ich Paulus nennen. Vor 2 Jahren, passenderweise, als wir ausgesandt wurden, wurde in Hutte die Apostelgeschichte durchgepredigt. Und auch heute möchte ich aus der Apostelgeschichte euch das Wort geben. Und die klare Berufung von Paulus, die er hatte. Ja, Priscilla und ich hatten auch den Ruf nach Vilshofen von Anfang an. Dann in Kenia hatten wir nochmal einen ganz deutlichen Ruf, wo uns der Herr gesagt hat, ihr seid in Vilshofen, ihr bleibt in Vilshofen. Paulus hatte auch eine ganz klare Berufung. Das war ganz klar. Und zwar finden wir die in Kapitel 9, 15 bis 16. Ich werde das nicht vorlesen, aber dort finden wir die Berufung, wozu nämlich, dass Paulus zu den Nationen gesandt wird. Das heißt, Paulus soll den Nationen das Wort Gottes bringen. Und wenn wir jetzt also vom Titel ausgehen, gib nicht auf, harre aus, wenn wir von dem Nicht-Aufgeben reden, dann geht es um einen geistlichen Kampf innerhalb unserer Berufung. Das heißt, innerhalb dessen, wo wir stehen für unseren geistlichen Dienst, für unser Leben, wo Gott uns hingestellt hat, wo wir ihm dienen. Es geht um den geistlichen Kampf innerhalb unserer Berufung. Unsere allgemeine Berufung, ja, das ist der Missionsbefehl. Das gilt jedem Jünger, jedem Christen. Ja, wir sollen von Jesus erzählen. Dazu sind wir alle berufen. Da kann sich keiner rausnehmen, egal wo er steht, egal wo er sitzt, egal an welchem Ort er ist. Und innerhalb dieser Berufung gibt es aber sehr viele innere Kämpfe. Und hier ist die Devise: Gib nicht auf, harre aus. Es geht aber, man muss das unterscheiden, jetzt nicht hier um die richtige Berufswahl oder vielleicht um einen Ja-Sager, der mal lernen sollte, Aufgaben abzugeben und aufgeben sollte. Ja, also aufgeben ist manchmal eine Option, ja, das kann Gott einem auch zeigen, wenn man vielleicht zu viel macht, zu sagen, okay, ich muss ein wenig runterfahren, ich muss gewisse Dinge abgeben, aufgeben. Aber hier geht es um innere Kämpfe, die uns davon abhalten, von Jesus zu erzählen. Menschen von Jesus zu erzählen. Es geht um den geistlichen Kampf. Paulus nennt es auch den guten Kampf im Timotheusbrief. Und nach, ich kann den Namen, glaube ich, gar nicht richtig aussprechen, Ray Virtue, sein Pastor aus Hamburg, kommt aber aus Amerika, kennt jemand den? Okay. Genau, es ist ein Pastor, der hat ein super Andachtsbuch rausgebracht, Nahrung für den Christen oder irgendwie sowas in die Richtung, sehr ja, tiefe Botschaften aus Gottes Wort. Und er hat 4 Dinge zu diesem guten Kampf geordert. Er hat gesagt, diese 4 Dinge gehören zum guten Kampf. Erstens, Evangelisation gehört zum Kampf. Zweitens, Christen dabei zu helfen, im Glauben zu wachsen, gehört zum Kampf. Und drittens, Gemeinden zu gründen, gehört zum Kampf. Und viertens, die sündige Natur zu beherrschen, gehört zum Kampf. Diese 4 Punkte hat er genannt. Und bei diesen 4 Dingen, da ist Aufgeben keine Option. In einzelnen Bereichen vielleicht mal, in kleinen Aufgaben, okay. Aber im Gesamten, in diesen Bereichen, ist Aufgeben keine Option. Deswegen gib nicht auf. Und spätestens im 4. Punkt können wir uns alle wiederfinden. Da stecken wir alle drin. Und das ist der gute Kampf, dass wir gegen unsere sündige Natur kämpfen. Meine Mutter würde sagen, dass wir gegen das dicke, fette Ich angehen. Ja, manche junge Müttis haben das gehört von meiner Mama. Das dicke, fette Ich. Da ist Aufgeben keine Option. Ich kann nicht sagen, so bin ich halt. Das ist mein dickes, fettes Ich und es wird immer so bleiben. Nein, aufgeben ist keine Option. Also das Ziel ist erklärt. Wir haben die Berufung von Paulus gesehen und auch für uns gibt es diese Berufung, klar voranzugehen und Gott zu dienen. Menschen für Jesus erreichen. Ja, aber was war die Motivation von Paulus? Wir haben das Ziel, wir wissen jetzt, wo geht die Reise hin, wo will Paulus auch später hin, er will den Nationen berichten, aber was ist der Antrieb, der Motor? Ich habe euch mal noch eine Grafik mitgebracht. Genau, ist jetzt hier auf der Seite ein bisschen abgeschnitten. Also wir haben uns jetzt das Ziel angeguckt. Das war das hier. Das ist das, wo Paulus hin will. Das ist das, was er vor Augen hat. Menschen von Jesus zu erzählen. Und jetzt ist die Frage nach der Motivation. Das heißt, das, was so ein bisschen drüber steht, über allem, was ihn begleitet, was sein Antrieb ist, der Motor. Das finden wir aus meiner Sicht in Philipper 3, 8 bis 10. Da heißt es, ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Paulus ist dankbar. Dankbar für die Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi, dass er verstanden hat, ich bin aus Gnade gerettet, durch Glaube und nicht durch meine Werke. Das ist sein Motor, weil er verstanden hat, wie viel er Gott zu verdanken hat. Aus dieser Freude heraus hat er seinen Dienst begonnen. Ich möchte euch ein Buchzitat vorlesen. Ich werde heute zweimal aus diesem Buch zitieren. Der innere Krieg von Jay Adams, der Seelsorgebegründer eigentlich, oder einer der Seelsorgebegründer aus Amerika, der innere Krieg, der Kampf gegen die alte Natur. Da schreibt er, somit heißt der erste wichtige Faktor, der zu bedenken ist, Kampf aus Dankbarkeit. Kein anderes Motiv ist stark genug, um dich zum Ausharren zu befähigen. Gott hat dich errettet und zum Kampf in seine Sache berufen. Du musst dieses dein Leben für seinen Dienst in Ordnung bringen, indem du den inneren Krieg gewinnst. So lautet sein Befehl und er hat ihn nie zurückgenommen. Deshalb gib nicht auf, ob du dich danach fühlst oder nicht. Sicher hatte Paulus, als er wie tot vor das Stadttor von Lystra geschleift wurde, ein solches Gefühl. Aber er lag ihm nicht. Gott hatte seine Befehle nicht widerrufen. Auch du wirst das Gefühl haben, aufgeben zu wollen, doch das darf nicht geschehen. Die Motivation ist Dankbarkeit und aufgeben keine Option. Wir haben das Ziel und die Motivation, also fehlt uns eigentlich nur noch der Startschuss. Wann konnte es anfangen? Und das finden wir in Apostelgeschichte 13, 2 bis 3. Da beginnt die Reise für Paulus in seinen eigentlichen Dienst. Er war ja vorher schon unterwegs, hat viel gemacht, aber sein eigentlicher Dienst beginnt in Apostelgeschichte 13, 2 bis 3. Das ist der Start der ersten Missionsreise. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. So begann alles bei Paulus. So begann sein eigentlicher Dienst. Und wie sehr musste ich da an uns denken von vor 2 Jahren. Ich bin Gott so unendlich dankbar, euch als Gemeinde hinter unserem kleinen Gemeindeprojekt zu haben. Ich zehre noch immer von der Zeit, in der wir euch tatkräftig hier dienen durften, ja, indem wir mit euch gemeinsam hier gearbeitet haben. Ich erinnere mich da unglaublich gerne zurück und wir haben ja auch noch Kontakte zu euch und das tut so gut, ihr glaubt es nicht und wir brauchen das auch wirklich. Ich genieße es auch sehr, wenn ich am Gebet am Donnerstag teilnehmen kann und ohne den Gedanken an euch als sendende Gemeinde hätte ich vermutlich schon manchmal das Handtuch geworfen. Wenn ich nicht wüsste, dass da eine Gemeinde hinter einem steht, die betet, ja, die da ist, die uns gesendet hat, die uns den Segen gegeben hat, zu gehen, dann hätte ich vermutlich schon ein paar Mal einfach gedacht, ach, was soll's, ich gehe woanders hin oder ich hau einfach ab, so wie Jona, ist auch manchmal ganz verführerisch. Aber nicht umsonst heißt mein Thema heute, gib nicht auf, harre aus, denn der Herr hat auch mir einige Lektionen erteilt. Und ich möchte euch nun einen kurzen Überblick über die erste Missionsreise geben und dann steigen wir in den Text ein, wo wir ein Hindernis auf Paulus Weg genauer betrachten wollen. Die Missionsreise von Paulus, ich schalte das nur ganz schnell durch, eben hier ist der Beginn, er wird in Antiochia von der Gemeinde ausgesandt. Ja, Antiochia war so das neue christliche Monopol, wo zum ersten Mal die Christen zu Christen benannt wurden. Er ging weiter nach Seleucia, ja, über Zypern hinweg nach Perge und dann kam er an ein zweites Antiochia in Pisidien und dort begann er eigentlich dann auch ja, das Verkündigen und dort befinden wir uns jetzt auch schon so langsam in Textnähe, den Text, den wir uns anschauen möchten. Ja, er begann dort zu predigen und es gab einen starken Widerstand. Es kamen ein paar zum Glauben, aber es gab starken Widerstand. Deswegen geht er weiter nach Ikonium und dort wird der Widerstand noch stärker, sogar bis hin zur Todesgefahr, weil sie ihn steinigen wollen. Als sie das mitbekommen, geht Paulus und Barnabas flüchten nach Lystra. Und von dort aus geht es weiter nach Derbe. Ja, eine schöne Zahl von Jüngern bekehrt sich, steht in einer Übersetzung. Das fand ich einen ganz tollen Begriff. Genau, also nur nochmal, damit ihr vor Augen habt, wo ist Paulus gerade, wo ist er lang gegangen? Ja, das ist die erste Reise, die er antrat und wir befinden uns mit unserem Text heute in diesem Bereich. Weiß noch jemand, welches Kapitel das ist in der Apostelgeschichte? Schon 2 Jahre her. Wer wagt sich? Genau, 14, richtig, sehr gut. Okay. Genau, unser Haupttext heute in Apostelgeschichte 14, 19 bis 22. Ich möchte ihn gerne vorlesen. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein, und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und nach Ikonium und nach Antiochien zurück und befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist der Text, wo wir uns jetzt einiges anschauen möchten und von Paulus lernen möchten, was es bedeutet, auszuharren, nicht aufzugeben. Kurz bevor das passiert ist, kurz bevor Paulus gesteinigt wurde, sind Barnabas und Paulus fast wie Götter gefeiert worden. Kann man sich nicht vorstellen, aber kurz davor kommen sie in diese Stadt und das Volk dort huldigt ihnen. Warum? Weil Paulus einen Gelähmten heilt. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder. Das müssen Götter sein, ganz klar. Und sie haben gleich gesagt, es ist Zeus und Hermes. Ja, gleich einer der wichtigsten Götternamen haben sie bekommen. Zeus und Hermes. Das liest sich für uns irgendwie lustig. Ja, immer wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach ja, toll, wurden sie wie Götter behandelt. Aber eigentlich ist das eine viel schlimmere Gefahr, was viele Kommentatoren auch schreiben, als verfolgt zu werden. Denn was hier passiert ist, Paulus und Barnabas wird angeboten, hey, ihr könnt Götter sein. Ihr könnt euch jetzt hier zur Ruhe setzen bei uns und wir opfern jeden Tag Tiere für euch, behandeln euch super. Das ist eine Versuchung gewesen für Paulus und Barnabas. Deshalb der erste Punkt, aufgepasst, sei auf alles gefasst. Aufgepasst, sei auf alles gefasst. In Vers 19 lese ich nochmal. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Paulus war nicht immer nur Leid und Gefangenschaft ausgesetzt, sondern er wurde häufig auch verführt, für Gottes Leistungen Anerkennung von Menschen zu bekommen. Das überlesen wir eben manchmal, weil wir das nicht als so dramatisch empfinden, wie eine Knechtschaft oder eine Steinigung oder eine Gefangenschaft. Aber ganz häufig war auch diese Versuchung da, dass er als Gott angebetet wird. Gerade diese Versuchung als Christ, sich selbst vielleicht zu einem Gott zu machen oder sich über andere zu erheben, weil man so viel Erkenntnis hat, weil man ja die Wahrheit weiß, ist eine Gefahr. Und wenn Menschen unser Zeugnis sehen, wie wir leben, in der Schule, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, dann kann das genau zwei Reaktionen hervorrufen. Und das eine ist überschwängliche Anerkennung und das andere ist überschwängliche Ablehnung. Und beides ist gefährlich. Beides kenne ich persönlich auch sehr gut. Und wie groß sind die Gefahren? Wenn wir eins aus der Schrift lesen, dann, dass Gott es überhaupt nicht gefällt, wenn wir ihm seinen Ruhm klauen oder einstecken. Und deshalb reagieren Paulus und Barnabas auch weiter vorher so heftig. Sie zerreißen sich die Kleider und sagen, nein, wir sind nur Menschen. Hört auf, uns anzubeten. Lasst das. Als ich meine Arbeit angefangen habe als Sozialpädagoge, war meine Chefin ganz begeistert von mir. Ja, ich war fleißig, gewissenhaft, ich habe Zusatzarbeit geleistet, so wie ein Vorzeigearbeitnehmer. Ja, und es kann eine Versuchung werden. Ja, und vor allem wurde es eine Versuchung, weil sie mir immer mehr Verantwortung angeboten hat. Sie hat immer mehr gesagt, ah, du machst das so super, mach doch das noch. Ah, das auch, übernimm doch das noch. Ja, und sie meinte das nicht böse, nein, sondern sie hat ja gedacht, das hilft mir ja auch, ich möchte ja aufsteigen, ich möchte vielleicht mehr Geld verdienen, ich möchte. Aber es war eine Versuchung und durch dieses Wissen, ich bin gut in den Augen der Menschen, ich bin was Besonderes mit meinen Tugenden als Christ, das kann mir zur Versuchung werden. Deswegen habe ich dann nach eineinhalb Jahren, ich war Sozialpädagoge, habe mit Jugendlichen gearbeitet, aber ich habe dann eine Leitung übernommen innerhalb der Firma in der Erlebnispädagogik und das hat mich aufgerieben. Und da habe ich gemerkt, das ist eine Versuchung, etwas zu sein, Leiter zu sein von etwas, was ich gar nicht wollte. Deswegen habe ich das dann aufgegeben, weggelegt, abgelegt, weil es mir zur Versuchung wurde, weil es eine Anerkennung war. Ich habe ein Kärtchen bekommen, wo drauf stand Bereichsleitung, Erlebnispädagogik. Und es macht was mit einem, ohne dass ich das wollte. Ja, ich habe immer gedacht, ach, brauche ich nicht sowas, brauche ich nicht. Will ich ja gar nicht. Aber es macht was mit einem. Und es ist eine Versuchung, wenn man Anerkennung bekommt. Ja. Und die Frage an dich, wie viel Ehre steckst du dir selbst ein? Wenn es um deine Gewissenhaftigkeit geht, wenn es um deine Pünktlichkeit geht, wenn es um deine Enthaltsamkeit geht bei Alkohol, Rauchen oder anderen Dingen, wenn es um harmonische Beziehungen geht, die du führst, wenn es um deine Leistungsbereitschaft in der Arbeit geht, wenn deine Kollegen deine Fachkompetenz bewundern oder deinen Fleiß oder deine Kinder ja so toll funktionieren. Kennt ihr die Aussagen wie, wie machst du das denn? Wow, Respekt, das könnte ich nicht. Das haben Priscilla und ich ganz oft gehört, als wir unsere Geschichte erzählt haben. Ja? Erste Freundin, kein Sex vor der Ehe, ja, ewig abgewartet, direkt geheiratet, nicht 100 Jahre Beziehung, sondern gleich geheiratet dann nach 2, 3 Jahren. Aber die haben das bewundert. Die haben gesagt, oh, das würde ich mir auch so sehr wünschen. Und dann macht das was mit einem. Stimmt, schon eine Leistung. Schafft nicht jeder. Aber das ist Gottes Verdienst, weil ich habe nur das getan, was er empfohlen hat. Und er hat mir die Kraft gegeben, das durchzuhalten. Wie oft lag ich auf den Knien und habe für Reinheit gebetet in unserer Beziehung? Wie oft lag ich auf den Knien und habe den Herrn angefleht, dass er mir hilft? Und dann geht es so leicht, dass einer einen verführt, zu sagen, vielleicht habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, weil ich so toll bin. Das ist eine Versuchung, der müssen wir uns auf jeden Fall stellen und das müssen wir ablegen. Wer der Versuchung nämlich nachgeht, wird direkt zur Überheblichkeit geleitet. Meine Erziehung ist gut, meine Leistung ist gut. Es gibt eigentlich nur einen, der ist gut. Und das wissen wir, das ist Gott. Und wie Johann letzte Woche schon gesagt hatte in seiner Predigt, wir sollten uns angewöhnen zu sagen, das habe ich von Gott. Das ist eigentlich von Gott. Das habe ich Gott zu verdanken und nicht meiner Besonderheit. Besonders schnell werden wir durch unseren Wohlstand, unsere Besitztümer und unsere Fähigkeiten dazu verleitet, uns selbst anzubeten und nicht mehr Gott. Und die Welt macht uns das ja vor. Es geht darum, sich selber anzubeten. Man selbst ist am wichtigsten, man muss sich selbst pflegen und man wird sozusagen vergöttert. Man vergöttert sich selbst. Aber alles, was ich habe und bin, kommt vom Herrn. Ja, wenn jemand mir sagt, du hast ein schönes Haus, genial, dass ihr Gemeinde gründen wollt, super, ihr seid so musikalisch, das trifft jetzt auf mich nicht zu, aber vielleicht auf andere. du hast so süße Kinder, du bist so diszipliniert, was auch immer für euch zutreffen mag, was könnt ihr denn dafür? Gott hat es euch gegeben. Er hat euch im Mutterleib zubereitet. Alles ist von Gott. Deswegen bildet euch nicht zu viel darauf ein. Hätte Paulus hier die Anbetung zugelassen, wäre der gesamte Missionsdienst gefährdet gewesen. Aber nein, er war hoch empört, weil all sein Dank Gott gehört. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte nicht sagen, dass Lob und Anerkennung schlecht ist. Das wäre der Fall, das wäre ein Trugschluss. Ja? Es geht nicht darum zu sagen, man darf nicht loben und keine Anerkennung schenken, weil sonst könnte der ja fallen und sich was einbilden. Darum geht es nicht. Wir sollen loben, wir sollen auch Anerkennung schenken, aber beide Parteien müssen sich dessen bewusst sein. Es kommt von Gott. Und da hilft es manchmal, wenn man einen kleinen Satz sagt wie, ja, ich bin Gott auch dankbar dafür, dass das geklappt hat. Ja, das habe ich eigentlich durch Gottes Führung bekommen. Durch solche Sätze erinnern wir uns daran, wem wir dankbar sein können dafür. Und gerade diese Dankbarkeit an unserem Herrn haben wir gesehen, bei Paulus ist ja der Motor unseres Dienstes, was wir tun. Ja, natürlich gibt es aber trotzdem auch Verachtung. Es gibt nicht nur diese Versuchung, sondern es gibt auch Verachtung, vielleicht Gängelungen. Und wir sehen in diesem Text das Volk, das von einem Extrem ins andere rutscht. Ja, das erst sie vergöttert und dann sie steinigt. Ja, so, genau so kann das uns passieren. Ja. Du hast einen Freund, der ist total interessiert in Jesus und eine Woche später sagt er, ja, ihr seid ja alle gestört. Ja, genau so kann das passieren, vom einen Extrem ins andere. Und da ist die Frage, wie willst du in diesem Hin und Her bestehen? Du wirst immer wieder auf verschiedene Positionen kommen und wie willst du dazwischen standhalten? Wie kannst du nicht aufgeben? Das ist nämlich unser innerer Kampf, zwischen Hochmut und Frustration zu sein. Permanent zwischen Hochmut und Frustration. Jesus sagt zu seinen Jüngern ja nicht umsonst, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Darum, aufgepasst, sei auf alles gefasst. Vielleicht fühlst du dich auch gerade gesteinigt. Vielleicht gar nicht, weil du Jesus verkündigst, sondern weil du dich Tag für Tag an Gott versündigst. Also ich persönlich fühle mich morgens, wenn der Wecker klingelt, wie gesteinigt. Ja, das ist für mich wirklich erschlagend. Die Frage ist aber, was drückt dich wirklich runter? Hast du dich vielleicht auf zu viele Versuchungen eingelassen? Oder bist du vielleicht völlig erschöpft vom Kampf gegen gerade diese geistliche Lauheit, weil du dich immer wieder dagegen zur Wehr setzt und du fast schon vorm Aufgeben bist und sagst, ich lasse es jetzt einfach, da mache ich nicht weiter. Hochmut, Verehrung, Anerkennung, Verachtung, Gewalt, körperliche Leiden und das alles in kürzester Zeit hat Paulus erlebt. Paulus liegt gesteinigt außerhalb der Stadt. Was meint ihr, was sich das angefühlt haben muss? Unvorstellbar. Und als Mensch würde man doch jetzt anfangen zu bohren, oder zumindest würde ich das machen, und überlegen, okay, was muss ich tun, was kann ich ändern? Das darf so nicht weitergehen. Oder wir würden vielleicht im Selbstmitleid versinken und sagen, oh, mich hat es so schwer getroffen und ich war doch gerade geflüchtet aus der Stadt und wurde nicht gesteinigt. Und jetzt wurde ich doch gesteinigt. Ja, man wird sich wühlen im Selbstmitleid. Das ist so unfair. Wieso lässt du das zu, Gott? Deswegen der zweite Punkt im Vers 20. Steh auf und mach weiter. Mich hat dieser Vers umgehauen, als ich diesen Text gelesen habe. Das hat mich umgehauen. Da liegt ein Mann gesteinigt auf dem Boden. Und im Vers 20 heißt, als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Ich finde das unfassbar. Natürlich ist das ein Wunder, aber es zeugt auch von dem eisernen Willen und der Identität, die Paulus in Gottes Gnade hatte. Paulus' Glaube ließ allen Stolz, alles Selbstmitleid, alle Scham, alle Schuld, der ließ das einfach alles liegen. Alle Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren war, der ließ das alles genau da am Boden liegen. Und er stand auf und ging weg. Er verlor keine Zeit und analysierte ewig rum, wie es jetzt dazu kam, dass er gesteinigt wurde. Und wie konnte er das schaffen? Warum war er so? Auch in Philippa wieder eine Parodie dazu. In Philippa 3, 13 bis 14 lesen wir, was ihn so getrieben hat, warum er nicht einfach liegen geblieben ist. Brüder, ich denke von mir selbst, nicht es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus war zu 100% fokussiert. Er hat das Ziel nicht aus den Augen gelassen. Er hat sich nicht versuchen lassen, auf das zu schauen, was passiert ist, sondern er hat immer nach vorne geblickt und ist weitergegangen. Und genau dasselbe Prinzip hat ihn auch hier durch dieses Leid getragen. Vergiss, was ja war, und jage dem Ziel nach. Vielleicht hast du eine schwere Vergangenheit. Dann gib es ab und schau in die Zukunft. Vielleicht wurdest du ungerecht behandelt. Dann schau auf Gott, er ist gerecht. Vielleicht lief etwas nicht so, wie du es wolltest. Dann lass es los und schau nach vorne. Vielleicht hast du eine schwere Schuld, die dich belastet. Dann bereinige es, rede mit jemandem. Schließe mit der Vergangenheit ab. Vielleicht ist es auch so, dass dich die Scham runterdrückt, weil du immer wieder probiert hast, etwas zu schaffen. Vielleicht eine Sünde loszuwerden oder treu in Gottes Wort zu lesen. Weil du so vieles dir vorgenommen hast, hast du fast eigentlich aufgegeben. Die Scham drückt dich runter. Dann fang doch heute an mit einem kleinen Gebet. Bitte Gott darum, dass du es schaffst, heute einen Schritt wieder zu wagen. In Sprüche 24, Vers 16 finden wir den ermutigenden Satz: Denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Aufstehen und weitermachen. Lass dich nicht von dem Berg Steine niederdrücken. Manchmal ist es tatsächlich so einfach. Hör auf zu meckern, hör auf zu analysieren, hör auf damit, rumzupopeln, steh auf und mach weiter. Ich bin jemand, ich analysiere sehr gerne rum, ich bin ein sehr komplizierter Mensch manchmal. Und es ist wirklich manchmal genauso einfach. Abgeben, beten, aufstehen und weitermachen. Manchmal ist es genauso einfach. Ich finde das schön bei Gideon. Ja, wenn man mit ihm spielt, gerade hat er Duplo zu Weihnachten geschenkt bekommen und da muss man die Sachen aufeinander stecken und dann spielen wir zusammen und dann halte ich was, wo er was draufstecken will. Dann macht er 1, 2 und dann will er eigentlich schon aufhören, weil er es nicht geschafft hat. Und dann sagt man ihm, ja, komm, probier's nochmal. Und dann geht er wieder hin, probier's und dann schafft er's. Ja? Und darum geht's, probier's nochmal. Probier's nochmal, das, was du dir vornimmst, probier's nochmal, wo du weißt, das ist das Gute. Da will ich hin, das ist das Gute. Probier es nochmal. Und der dritte Punkt, in Vers 21 bis 22, leg Zeugnis ab. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und nach Ikonium und nach Antiochien zurück und befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Interessant ist, dass in Derbe kein Widerstand war. Vorher ging es ziemlich zu. Kein Widerstand in Derbe. Das Evangelium wurde direkt angenommen und viele, oder eben in der anderen Übersetzung, eine schöne Zahl an Jüngern wurde hinzugefügt. Hier konnten Paulus und Barnabas zur Ruhe kommen. Da war Kampf, da war Krieg, da war innere Anfechtung, aber in Derbe konnten sie zur Ruhe kommen. Gott schenkt im Krieg oder im Kampf im Geistlichen auch immer wieder Phasen der Ruhe. Immer wieder. Und das darf ich auch erleben. Gerade in Zeiten, wenn es wirklich schwer kommt, dann kommen auch wieder Zeiten, wo man aufgebaut wird, wo man auftanken kann. Aber im Moment des Kampfes dreh dich nicht um, sondern steh auf. Paulus hörte nicht auf, von Jesus zu erzählen. Ich finde das einfach auch so faszinierend. Er steht auf, geht in die Stadt und am nächsten Tag verkündigt er das Evangelium in einer anderen. Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal von Jesus erzählt? Wann hast du das letzte Mal einem Menschen das Evangelium erklärt? Und wenn dich diese Frage jetzt beschämt, dann weißt du schon, was zu tun ist. Lass dich nicht von dieser Scham übermannen. Lass es nicht zu. Sondern nimm es dir wieder vor. Morgen ist ein neuer Tag, neuer Alltag, was auch immer geschieht. Bitte Gott heute und sag, Herr, schenk mir heute oder morgen oder die nächste Woche eine Möglichkeit. Ich möchte von dir erzählen, sehr gerne. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann unterhalte dich mit Christen und frag sie, wie machst denn du das eigentlich? Ich wollte es schon oft, aber ich habe mich eigentlich nie getraut, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Lass dich nicht von Scham übermannen, sondern leg es ab und richte deinen Blick jetzt nach vorne auf das, was wir wirklich tun sollen. Gib nicht auf, probier es nochmal. Lass dich von Jesus gebrauchen und er gibt dir alles, was du brauchst. Ich möchte euch wirklich Mut machen, diesen geistlichen Kampf zu starten und wieder weiterzumachen. Paulus richtet die Gemeinden auf und er ermahnt sie, im Glauben zu verharren. Und die Wortübersetzung für verharren heißt so viel wie in oder bei etwas ausharren, durchhalten, treu bleiben, festhalten, beharrlich sein. Ja, darum geht's. Kämpfe, Frustrationen, große Fragezeichen in unserem Leben, aber im Glauben verharren, im Glauben bleiben. Weiter Gott, auf Gottes Treue zu vertrauen und zu wissen, er hat einen Plan und er hat ein Ziel für mich. Ich habe eine Definition gefunden für Ausharren, die fand ich so passend. An einem bestimmten Ort, trotz unangenehmer Umstände, bleiben, geduldig weiter bis zum Ende warten. An einem bestimmten Ort, trotz unangenehmer Umstände, bleiben, geduldig weiter bis zum Ende warten. Ich finde das so eine passende Definition. Im Glauben bleiben, trotz unangenehmer Umstände. Wenn es zwickt, wenn es komisch ist, wenn Kriseleien da sind, trotzdem bleibe ich im Glauben. Trotz Schwäche, trotz erschlagenden Ereignissen, geduldig weiter bis zum Ende. Gib nicht auf, harre aus. Vertrau auf Gott, wo du auch gerade stehst. Wie verzweifelt du auch bist, weil sich die oder die Person einfach nicht öffnen mag. Weil Kinder, die du lieb gewonnen hattest, nicht den Weg mit dem Herrn gehen. Rechne heute mit seiner Hilfe und glaube an einen barmherzigen Gott, der dir hilft, Tag für Tag das Ziel zu erreichen. Und erzähl bitte, deswegen leg Zeugnis ab, nicht nur bei Nichtgläubigen, sondern leg auch Zeugnis ab bei deinen Geschwistern. Im Gottesdienst, in der Gebetsstunde. Ja, vielen Dank für eure Beiträge. Mich ermutigt es immer wahnsinnig, wenn ihr hier vorne steht und erzählt, was ihr so erlebt. Und ja, bevor wir in die Schlussgerade einsteigen, möchte ich noch ein persönliches Zeugnis dranhängen. Wisst ihr, muss ich mich bei euch entschuldigen. Und es wurde mir hier gerade in diesem Text deutlich. Wir hätten viel häufiger Zeugnis ablegen sollen bei euch. Was los ist, was genau passiert bei uns. In Apostelgeschichte 14, Vers 27 heißt es, als Paulus von der ersten Missionsreise komplett zurückgekehrt war, als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Ja, es gab lange Phasen, wo wir nichts von euch und ihr nichts von uns gehört habt. Und ich hatte in den letzten 2 Jahren offen gesprochen einige Tiefpunkte. Besonders 2020 war für uns ein wahnsinnig intensives Jahr. Ja, wir hatten die Aussendung, wir hatten die Neugründung, wöchentliche Gottesdienste. Dann kam das erste Kind direkt noch, neuer Wohnraum war und Umzug. Wir haben uns ja umgestellt vom Gottesdienst, sind wieder nach Hause, also in unser Wohnzimmer umgezogen. Ich habe eine neue Arbeit begonnen. Und auch Dux hat mit ihren 2 Kids so viel zu tragen. Und wir waren häufig wirklich am Limit und überfordert. Corona habe ich dann noch vergessen. Ich erzähle euch das jetzt nicht, weil ich meckern will, weil es so anstrengend war. Nein, darum geht es mir nicht, sondern ich erzähle euch das als Zeugnis. Häufig habe ich überlegt, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterzumachen. Ganz ehrlich, ich habe so oft an euch gedacht, habe gedacht, oh, ich wäre echt gerne wieder Jugendleiter. Samstagabends mit den coolen Jugendlichen abhängen. Ja, wirklich, das ist was so Schönes. Diese Gemeinschaft zu haben, in einer großen Gruppe Gott anzubeten, das ist ein Riesenprivileg. Das merkt man immer nur dann, wenn man dann nicht mehr drin ist. Ja, genießt das. Ja, ich hatte das oft überlegt, aber und oft auch dann gedacht, ich muss in die Gebetsstunde. Ich muss in die Gebetsstunde in Hautturm. Ich muss in die Gebetsstunde. Es war bestimmt ein Jahr lang, hatte ich das im Kopf. Und ein Jahr lang hat mich dann irgendwann auch die Scham schon gepackt. Und ich dachte, ah, jetzt dann noch aufzukreuzen, ich war da schon so lange nicht mehr, dann gucken alle, oh, ist ja auch mal wieder da, interessant. Ja, ja, und deswegen habe ich es dann wieder rausgezögert, hat das nicht geklappt und das nicht geklappt. Aber als ich mich überwunden habe zu kommen, war das einfach wunderschön. Das war gar nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht, was wir als Menschen da manchmal für komische Vorstellungen haben, wie das dann alles abläuft. Ja. Aber ich bin gekommen und ich habe fröhliche Gesichter gesehen. Ja, wir haben zusammen gebetet, ich habe mich gefreut zu hören, was auch in der Gemeinde hier passiert. Es war einfach wunderschön. Und auch wenn du schon lange in keinem Hauskreis mehr warst, in keiner Gebetsstunde, wenn du vieles verpasst hast, dann steig einfach wieder ein. Fang wieder an. Komm dazu, erzähl, was dich bedrückt. Erzähl, was du vielleicht auch erlebst. Und wag es niemals, ein Erlebnis mit Gott nicht der Gemeinde zu erzählen. betrügst du sie der Ermutigung. Ja? Das ist ganz wichtig. Mach's nicht wie ich, sondern erzähl mehr davon. Erzähl davon, was du mit Gott erlebst. Oder, wenn du vielleicht gerade nicht viel mit Gott erlebst, dann hör darauf, was andere erleben. Antiochia, die Geschwister aus Antiochia, die haben jahrelang warten müssen, bis sie überhaupt irgendwas von Paulus gehört haben. Die wussten gar nicht, lebt er noch? Ist er hinüber? Keine Ahnung. Nach einem Jahr kam er und dann hat er ihnen alles erzählt, was er erlebt hat. Lass dich erbauen von und ermutigen von Zeugnissen von Christen, die dir nahestehen. Der größte Schatz ist, dass ihr diese Gemeinde habt, dass ihr Gemeinschaft habt. Das ist alles, was wir als Gläubige haben. Achtet darauf, dass es auch so bleibt. Ja, nehmt Dienste an. Gott wird euch die Kraft dafür schenken. Wenn ihr merkt, heute, das hat mich angesprochen mit der Kleinkinderstunde oder mit dem Büchertisch, ja, da zwickt mein Gewissen irgendwie, dann wag es doch einfach mal zuzusagen und bitte die Geschwister um Kraft, es wirklich zu schaffen. Gib nicht auf, harre aus. Wieso erzähle ich euch meine Leiden eigentlich? Ich möchte euch das sagen, weil Gott treu ist und trägt. Und in all diesem Druck der häufigen Frustration, wieso Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, warum, ich wollte das eigentlich so, nur klappt das jetzt nicht so. In all dem haben wir auch sehr viel Segen erlebt. Und den übersieht man dann leider manchmal. Ja, wir durften Tabea taufen lassen. Wir hatten ein Tauffest. Tabea ist so eifrig. Heute ist sie in Straubing und besucht da Geschwister, die sie kennengelernt hat. Und das ist eine Freude, das zu sehen. Gott wirkt. Deswegen gib nicht auf, harre aus. Genauso auch zu sehen, wie die anderen Glaubensgeschwister jetzt in Vilshofen. Das sind alles Leute, die sind frustriert gewesen. Die sind ja enttäuscht worden von Christen. Und die finden jetzt eine Heimat bei uns und fühlen sich wohl. Ja, die bringen sich ein, das Abendmahl wird lebendiger. Am Anfang war es Stille. Ja, Stille. Außer ich habe was gesagt. Oder Thomas. Und so langsam kommt auch da was zurück. Und die Leute wachen auf. Und man merkt, der Geist, der erholt sich von langen, langen Dürrezeiten, die die Leute erlebt haben. Teilweise ein Jahrzehnt. Ja, ein Ehepaar, die waren 20 Jahre raus, haben nur noch ganz persönlich als Ehepaar Gottesdienst gefeiert jeden Sonntag. Ja, und jetzt trauen sie sich wieder, sie kommen raus. Und das ist doch das Wirken des Geistes. Und das ist schön. Ja. Das ist das, worauf wir warten und was wir wollen. Und die größte Ermutigung jetzt gerade in den letzten Wochen waren, das darf ich ja auch ehrlich sagen, Silas und Steffi. Ja. In Apostelgeschichte 16, 1-3, das möchte ich jetzt noch vorlesen. Er gelangte aber auch nach Derbe und nach Lystra. Paulus kam wieder zurück an diese Orte. Und siehe, dort war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus. Der hatte sich wahrscheinlich in der ersten Missionsreise bekehrt. Der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters, der einen guten Zeugnis hatte vor den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe. Und er nahm und beschnitt ihn wegen der Juden. Und das ist ein bisschen, war das, als ich das gelesen habe, musste ich da einfach an Silas und Steffi denken. Ja. Für die Gemeinschaft in Lystra, Derbe und Ikonium war das wahrscheinlich ziemlich schwer, Timotheus gehen zu lassen. Ja? Gerade der so ein gutes Zeugnis hat, gerade den will Paulus mitnehmen, nimm doch einen anderen mit, der noch ganz viel lernen muss. Ja. Nee, aber Paulus wollte ihn haben. Und wisst ihr, Dix und wir waren auf eine gewisse Art waren wir sehr ermüdet. Ja? Die Produktivität ließ nach, sich immer wieder zu überwinden, gewisse Dinge zu machen, das ist irgendwann echt zermürbend. Ja, und dann kommt da so ein frisches Ehepaar mit Kind, setzt sich einfach gegenüber in die Haushälfte und erfrischt die ganze Straße. Ja, und das hat mich unglaublich ermutigt, diese Nachbarschaft zu haben. Und als Mitarbeiter sollen sie euch noch eine Weile erhalten bleiben in der Jungscheier. Aber seid auch nicht traurig, dass sie jetzt bei uns wohnen, denn uns tut's unglaublich gut und ermutigt uns wirklich sehr. Abschließend lese ich die Verse aus 2. Korinther 4, 16-18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man sieht, ewig. Ich lese nochmal aus dem Zitat, aus einem Buch, das Zitat. Du wirst mit all dem ausgerüstet werden, was du brauchst. wenn du es brauchst. Manchmal wollen wir nicht ausrücken, bis sämtliche Mittel griffbereit sind. Gott hat dies nirgends verheißen. Wenn du sie benötigst, Paulus sagt täglich, wirst du sie erhalten, nicht vorher. Das ist es, worum es beim Glauben geht. Gott verspricht dir alles, was du brauchst, wenn du es brauchst, um die Schlacht erfolgreich zu bestehen. Was willst du mehr? Doch es erfordert schon Glauben, auf seine Zusage hin zu handeln, auf den täglichen inneren Nachschub und nicht auf Munitions- und Nahrungsvorräte und so weiter angewiesen zu sein, wenn der Kampf beginnt. Ist eine Frage des Glaubens. In den Kampf mit dem Fleisch, mit dem Feind, der dich so oft schon besiegt hat, zu ziehen, ist nicht leicht, wenn du außer den Mitteln für einen Tag nichts anderes zur Verfügung hast. Doch zu solcher Kampfführung bist du, lieber Christ, aufgerufen. Gib nicht auf. Gib nicht auf, harre aus. Ich bete nochmal. Ja, mein Herr, ich danke dir für das Zeugnis von Paulus. Ich danke dir, Herr, dass du aus Tiefen auch wieder aufbaust. Ich danke dir für das Wirken in Vilshofen, ja, das ich manchmal wirklich übersehen habe, und da muss ich dich um Vergebung beten. Ja, und das hat mich auch gehindert, hier Zeugnis abzulegen von den Dingen, die wir erleben, von den schönen und den ja, negativen. Und auch da bitte ich dich, Herr, ja, lass uns gemeinsam mit Huttum weiter das Ziel verfolgen, Menschen zu erreichen. Wir dürfen nicht aufhören, bevor sich nicht Menschen für dich entscheiden. Wir dürfen nicht aufhören, Herr, bevor nicht Menschen zum Glauben kommen. Denn das ist dein Wille und den wollen wir tun. Herr, gib uns die Kraft dazu. Du verheißt sie uns und wir bitten dich, dass du uns morgen damit starten lässt, Herr. Dass wir alles hinter uns lassen, was uns hindert, und wir morgen neu mit dir starten und immer wieder aufstehen. Hab Dank, Herr, für deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, dass du uns einfach nicht verlässt. Amen.